Mit dieser Frage könnten wir eigentlich nach Hause gehen, nicht wahr? Eine sehr ernste Frage, die der Herr durch die Sänger an uns gerichtet hat. Hast du mich lieb? Sollte das uns nicht zur vollkommenen Hingabe führen? Aber wir schlagen noch einmal Gottes Wort auf, um es zu bedenken. Epheser Kapitel 3. In Epheser Kapitel 3 schaut der Apostel zurück auf seine Berufung. Er wurde vom Herrn gerufen und bestimmt, sein Bote zu sein, seine Botschaft zu verkünden. Paulus bekam eine neue Botschaft, so wie alttestamentliche Propheten immer wieder eine neue Botschaft bekamen und so das Wort Gottes dann ergänzt wurde, so hat Jesus uns eine neue Botschaft gebracht und somit das alttestamentliche Wort begonnen zu ergänzen. Die Schrift lehrt uns, dass er auch seinen Boten, den Zwölfen und dann Paulus und auch seinen Halbbruder Jakobus mit Botschaft betraut hat, sodass sie diese weitertragen sollten. Und dann gab es Propheten, die ebenfalls Wort Gottes vom Herrn Jesus bekamen oder vom Vater im Himmel. Und so ist das Wort Gottes vervollständigt worden bis zur Offenbarung Kapitel 22. Wir haben nun dieses Wort vor uns und wir dürfen es heute betrachten. Heute spricht der Herr nicht mehr so wie damals, als Propheten und Apostel sagen konnten, mir hat Gott eine Botschaft anvertraut, so spricht der Herr, und dann haben sie es mitgeteilt. Paulus legt großen Wert auf dieses Geben, dieses weitere Geben des Wortes Gottes. Und er weiß, dass seine Leser zum Teil von ihm abhängig sind für neues Wort Gottes. Er erklärt ihnen aber auch, wie das gekommen ist. Das entspricht einem sehr alten Plan Gottes, den er schon von Ewigkeit her vorgenommen hatte. Davon spricht er in diesem Kapitel in Vers 11. Ich lese diesen Vers. Nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er verwirklichte in Christus Jesus, unserem Herrn. In der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt, bevor irgendetwas an Materiellem geschaffen war, ja, bevor die Engel, die Geister geschaffen waren, hat Gott Pläne gehabt. Wir wissen nicht, wie lange er an diesen Plänen gearbeitet hat. Die Ewigkeit kennt nicht Zeit, wie wir sie in gemessener Form kennen, Tag und Nacht, Jahre und Monate. Aber Gott hat damals geplant, die Schrift spricht von einem Vorsatz. Wir könnten von mehreren Vorsätzen sprechen. Gott plante, seinen Sohn in die Welt zu schicken. Das Lamm Gottes, sagt Petrus, wurde vor Grundlegung der Welt schon erwählt. Die Pläne lagen fertig. Auch die Verkündigung dieser Botschaft lag fertig als Plan. Verwirklicht wurde das alles in der Zeit. Übrigens, solche Pläne sind zum Teil Vornehmen Gottes, zum Teil, wenn Gott etwas im Voraus plant oder davon spricht, dann ist das Geschichte vorher gewusst. Zum Beispiel, wenn er weiß, dass wir zum Glauben kommen werden, dann kann er sich schon in der Ewigkeit daran freuen. Petrus sagt uns, dass Gott erwählt hat nach Vorauskenntnis. Die zwei müssen wir unterscheiden. Geschichte vorausgekannt, Geschichte im Voraus bestimmt, geformt. Dass Jesus kommen sollte, das war ausdrücklicher Plan Gottes, das hat er bestimmt. Dass Paulus einer der Boten sein sollte mit neuer Botschaft, entscheidend neuer Botschaft, das war von Gott bestimmt im Voraus. Das teilt er ihnen mit. Gott hat also Pläne gehabt in der Ewigkeit und diese Pläne sind verwirklicht worden in der Zeit. Und Paulus nennt uns zwei Stellen, an denen der Vorsatz, dass diese Christusbotschaft verkündet werden sollte, als Zusatz zum Alten Testament, Paulus nennt zwei Stellen, an denen das verwirklicht wurde. In Vers 11 in der Mitte lesen wir, den er verwirklichte in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist knapp zusammengefasst alles das, was wir in den Evangelien hören. Jesus wird geboren, er wächst heran, er beginnt zu verkünden, er verkündet den Ratschluss Gottes, man lehnt ihn ab, kreuzigt ihn, Gott legt alle unsere Schuld auf ihn, er trägt sie ans Kreuz, tilgt Gottes Forderungen an uns, die uns zu Schuldnern machten, aus der Mitte, nimmt das alles weg, Kolosser Kapitel 2. Er steht auf aus den Toten, zu unserer Rechtfertigung, sagt Paulus. Und jetzt darf die Botschaft verkündet werden. Er verwirklichte seinen Heilsplan in Christus Jesus. Wenn wir das bedenken, da füllen wir alles das, was wir an Evangelium kennen, in diese paar Worte. Verwirklicht in Christus Jesus, sein Kommen bis zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Aber es gibt eine zweite Stelle, an der der ewige Plan Gottes erfüllt wird. Und diese Stelle ist sehr interessant für uns. Die haben wir schon in diesen Tagen betont. Hier wird sie ausdrücklich gegeben als eine Erfüllung des ewigen Planes Gottes. Vers 12 haben wir das. Indem wir, das heißt in Christus Jesus, indem Gott seinen Plan verwirklichte, indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Das sind Worte, die wir nicht normalerweise gebrauchen. Das sind Bibelworte und wir müssen uns daran gewöhnen, aber sie sind sehr reich. Wir sprechen ganz einfach vom Beten. Paulus nimmt sich Zeit, das anders zu formulieren und die Bedeutung des Gebetes herauszustellen. Aber gebrauchen wir einmal das Wort beten. Jesus kam in die Welt, wurde geboren als Kleinkind, wuchs heran, wurde abgelehnt, gekreuzigt, trug unsere Schuld bis zum Tode, stand wieder auf, fuhr gen Himmel, damit wir beten können. Ganz einfach. Was ist das Beten? Immer wieder habe ich gehört heute Morgen, wenn gebetet wurde, und ich habe mich so gefreut an den Gebeten, dass so schnell teilgenommen wird daran. Unser Bruder musste einige Mal aufhören, weil noch jemand betete. Ich finde das wunderbar. Es ist wunderbar, wenn Gemeinde einfach zu Gott ruft, ihn lobt, ihm dankt, die Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, einfach ausschüttet. In einer Gemeinschaft, wo jeder den anderen mehr oder weniger kennt, und wir Vertrauen zueinander haben. Da darf das geschehen. Aber ich hörte immer wieder, wir kommen zu dir. Heute Morgen, es ist ein Morgen, und dann sagen wir in dieser Morgenstunde. Am Abend hieß es, wir kommen zu dir in dieser Abendstunde. Wir kommen zu dir. Das ist eine Formulierung für Beten. Paulus gebraucht das Wort Zutritt. Wir haben Zugang zu ihm, die Tür ist auf. War das nicht rührend vorhin, als während die Sänger da standen und sangen oder sich vorbereiteten, kam der Kleine nach vorn, Tränen in den Augen, wollte seine Mutter sehen wahrscheinlich, ich nehme es an. Der war einsam. So dürfen wir kommen. Der hatte keine Scheu. Wenn er sie hatte, überwand er sie. Dort war seine Mutter und dort wollte er hin. Was immer die ganze Versammlung darüber denken mag, daran hat er nicht viel gedacht. Und wir dürfen kommen, so wie wir sind. Bodelschwing erzählt einmal, wie das ihm ergangen war, als er ein kleines Kind war. Mit seiner Schwester war er in einem dunklen Raum. Und sie waren so einsam und es war so dunkel. Die Finsternis, die Dunkelheit haben sie überwunden. Sie haben sich den Weg abgetastet bis zur Gegenwart des Vaters. Und da lief der Junge ihm in die Arme. Der Vater sitzt in seinem Büro. Er hat es vielleicht zu Hause. Er arbeitet dort fleißig. Die Tür geht auf und hinein braust das Mädchen. Das sind wir, Kinder des Vaters. Die Tür ist offen, sie ist nicht verschlossen wie vormals. Da braucht es Opfer, da braucht es Überwindung von Hindernissen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Heiligtum. Das war ein Hinweis darauf, dass man nicht ohne weiteres zu Gott kommen konnte. Natürlich haben Menschen in jener Zeit gebetet, das durften sie. Aber aufgrund des kommenden Messias, der eines Tages die Schuld wegnehmen sollte, aber sie war bis anhin noch nicht weggetan. Und der Hebräerschreiber sagte uns, sie wurde nicht weggetan, bis Jesus kam und sie trug. Alles Beten vorher geschah aufgrund von zuverlässiger Hoffnung. Das durften sie. Das Heil haben sie nicht gekannt, bevor der Heilige Geist kam und es brachte. Als sie starben, durften sie in die Gegenwart Gottes gehen, lehrt uns die Schrift, aufgrund des kommenden Erlösers. Das sind Heilspläne. Und Paulus sagt, der Gott, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus, der hat ein Recht, nicht nur die Welt, sondern ihre Geschichte zu verwalten. So hat Gott das eingerichtet. Und wir leben jetzt auf dieser Seite des Kreuzes und wir dürfen heute auf einem gebahnten Weg, den Jesus für uns bereitgestellt hat und geheiligt hat, auf diesem Weg dürfen wir freien Zugang haben zum Vater. Das sollten wir nie für selbstverständlich nehmen. Durch das Opferblut unseres Herrn Jesus, durch ihn hat er seinen Plan verwirklicht, damit wir jetzt Freimütigkeit haben dürfen im Zugang zum Vater. Und wir dürfen beten. Und dazu ist Jesus gestorben, damit er die Sünde wegnehmen und wir nehmen und wir Gemeinschaft mit Gott hätten. Gebet ist das Kernstück aller unserer Gemeinschaft mit Gott, das Reden zu ihm. Und das darf das erste Lob sein, das erste Opfer, das wir ihm bringen, sagt der Hebräerschreiber. Dieses soll nicht verhallen. Er sagt nicht, dass das erste Opfer sein kann, glaube ich, aber auf jeden Fall ist es das, denn der jüngste Christ, der eben von seinen Knien kommt, wo er seine Schuld bereut hat und den Herrn Jesus aufgenommen hat, der darf sofort den Herrn loben. Das ist ein Opfer, das er bringen kann. Das sollten wir immer wieder bringen. Dann gibt es andere Dienste, die er tun kann. Aber das Loben, das Beten, das gehört zum Ersten. Dazu kam Jesus, dazu starb er, damit wir wieder beten könnten, Gemeinschaft haben könnten mit Gott. Unbekehrte Menschen beten auch. Gott hört das. Und manchmal erhört er die Gebete, weil er sie ziehen will, vorbereiten will. Aber im Grunde haben sie kein Recht zu beten. Aber Gott ist gnädig. Und er nimmt diese Bitten, wenn sie ernsthaft sind, denke ich, als ein Vorgeschmack an. Er weiß, dass sie zu ihm kommen werden eines Tages, er zieht sie. Manch einer betet einfach aus Usus, aus Brauch. Das kommt nicht beim Himmel an, davon wird nicht Kenntnis genommen. Andere Menschen hören das vielleicht und sind beeindruckt, Gott nicht. Aber ernsthaftes Beten, das hört Gott. Und immer wieder erhört er nach seinem Plan und diesem wollen wir ergeben sein. Wir dürfen also nach Vers 12 das Beten als einen Ausdruck der Verwirklichung des ewigen Planes, des ewigen Vorsatzes Gottes betrachten. Indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt haben. Freimütigkeit und Zutritt dürfen noch unterschieden werden. Zutritt ist der eigentliche Zugang, dass wir kommen dürfen, der Weg ist frei. Freimütigkeit ist die Einstellung. Bevor wir den Zugang oder den Zutritt vornehmen, bevor wir gehen zum Vater, bevor wir beten, ist es gut, wenn Freimütigkeit da ist. Freimütigkeit ist eine schöne Wortbildung, ich denke von Luther. Es ist die Übersetzung eines griechischen Wortes, das einige Bedeutungen hat. In der Öffentlichkeit, es hat mit der Öffentlichkeit zu tun, das heißt, etwas wird in der Öffentlichkeit kundgetan, in Freimütigkeit, es darf öffentlich geschehen. In der persönlichen Begegnung ist es die Bereitschaft oder die Möglichkeit, sofort zu sprechen. Ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit. Die Eltern, wir waren alt genug, dass sie Aufgaben uns anvertrauen konnten, wenn sie mal wegfahren wollten, für eine Stunde oder zwei. Und dann hatten wir Aufgaben, die zu verrichten waren. Natürlich haben wir erst gespielt. Und das zog sich hinaus und dann merkten wir, doch es wird schon spät und irgendwann soll das andere auch noch getan werden. Aber das war für uns dann irgendwie nebensächlich. Das Spielen hier hat ja immer den Vorrang, nicht wahr, bei Kindern. Und manchmal wurden wir nicht fertig, bis sie kamen. Und dann begegnet man den Eltern vielleicht mit niedergeschlagenen Augen. Johannes spricht einmal von unserer Begegnung mit dem Herrn Jesus, wenn er kommt, und er gebraucht dieses Wort, Freimütigkeit, damit wir nicht mit niedergeschlagenen Augen ihm begegnen und nicht bereit sind zu sprechen, weil ein schlechtes Gewissen da ist. Wir wollen alles sofort aufräumen, wenn etwas dazwischen kommt, nicht lange zuwarten. Wir wollen sofort unsere Sünden bekennen und bereinigen, damit, wenn Jesus im nächsten Moment käme, wir mit ihm sprechen können, mit aufgerichteten Augen. Wenn wir nun beten können, dann dürfen wir unsere Schuld mit Freimütigkeit übrigens auch bekennen, weil wir wissen, er ist daran interessiert. Immerhin hat er unseren Sohn. Und seinen Sohn für uns als Opfer gegeben, damit diese Schuld jetzt vergeben werden kann. Das macht uns Mut. Und wir wissen, dass er uns dann reinigt, dass er jede Schuld bereit ist, sofort zu tilgen, aufgrund seines Opfertodes. So dürfen wir also schon mit unserer Schuld zu ihm kommen, mit Freimütigkeit. Und dann mit neuem Freimut, mit neuer Freimütigkeit weiter beten, loben, Fürbitte tun für andere, dann ist der Zugang frei und dann dürfen wir unser Herz ausschütten. Das ist die Einstellung, die wir zu Gott haben, aufgrund dessen, was er in uns tut. Wir haben neuen Mut, Freimütigkeit und den Zutritt zum Vater. Den Zutritt in Zuversicht, in Vertrauen, im Glauben. Wir spüren das nicht und vielleicht haben wir ein gutes Gefühl darüber, aus irgendeinem Grunde, das kann es geben. Was wir denken, schlägt sich nieder, oft in unseren Gefühlen, das ist klar. Aber das Gefühl hat nicht viel zu sagen über die Wahrheit. Sie ist die Folge von Wahrheit, die uns beeindruckt. Aber das Gefühl ist kein Maßstab. Zuversicht ist etwas, das mit Information zu tun hat. Ich höre und überlege, ist das jetzt Wahrheit oder nicht? Ich vergleiche es mit der Heiligen Schrift und so weiter. Und in der Heiligen Schrift darf ich nur Wahrheit finden. Und wenn dort mir etwas mitgeteilt wird über meine Beziehung zu Gott, dann darf ich dem Vertrauen schenken. Ich habe gelernt, das ist stichhaltig. Und da darf ich mit Zuversicht kommen aufgrund seiner Verheißung. Wir haben ja viele Verheißungen, die uns zuversichtlich machen. Wir haben also den Zugang in Freimütigkeit, in Zuversicht, im Glauben, in der Vergewisserung, dass wir gehört werden und angenommen werden. Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Wir haben die Botschaft gehört und unser Vertrauen Jesus geschenkt. Glauben an ihn. Er ist der Gegenstand unseres Vertrauens. Glauben kann man sehr oft mit Vertrauen austauschen, dann gewinnt man die Bedeutung. Jetzt kommt in Vers 13 eine Anwendung dieser Gedanken, die er geäußert hat. Er erinnert sie daran, dass er es war, der ihnen das Evangelium verkündete, und warum er es verkündet hat, dass der ganze Ratschluss Gottes dahinter stand, welche Bedeutung das hat bis zu den Engeln im Himmel und so weiter. Und jetzt macht er eine kleine Anwendung. Weshalb, aus allen diesen Gründen, weshalb ich euch bitte, nicht mutlos zu werden in meinen Bedrängnissen für euch, welche eure Herrlichkeit ihr sind. Hier ist einiges, das wertvoll ist zu bedenken. Einmal, weshalb ich euch bitte. Der Grundtext ist etwas, kann zweideutig sein. Es könnte übersetzt werden, es ist meine Bitte, und dann müssten wir in Klammern hinzufügen, zum Herrn, an den Herrn, es ist meine Bitte, dass ich nicht mutlos werde. Es ist meine Bitte, nicht mutlos zu werden, im Infinitiv wird es ausgedrückt, aber wir sagen im Deutschen, damit ich nicht mutlos werde. Aber es scheint eher der andere Fall zu sein, wenn wir das Ganze im Zusammenhang nehmen, dass Paulus nicht von seiner eigenen Mutlosigkeit spricht oder von seinem eigenen Mut, sondern an die Leser denkt. Und das ist wieder typisch von leidenden Menschen, die Gemeinschaft mit dem Herrn kennen. Man besucht einen Leidenden, vielleicht im Krankenhaus, vielleicht zu Hause, und man kommt weg getröstet. Man wollte vielleicht den anderen trösten und man wird selbst getröstet. Es ist oft der Fall, dass Leidende viel mehr Freudigkeit haben als wir, die wir nicht leiden. Das bewirkt der Herr. Als ich im Krankenhaus war, es war vielleicht meine letzte Krise, ich habe einige Gesundheitskrisen gehabt. Es waren 3 Wochen oder fast 3 Wochen und ich hatte mir Bibelverse mitgenommen, mit denen ich mich befassen wollte. Und die waren mir so ein Trost und ich habe wirklich den Herrn erlebt mit diesen Bibelversen. Sie haben mich wirklich erquickt, wie viel ich anderen ein Trost gewesen bin, das weiß ich nicht. Aber immerhin, ich war wirklich erquickt durch Gottes Wort. Er hat mich hindurchgetragen. Und das ist so. Gott führt uns in die Leiden. Im Alten Testament, besonders in den Psalmen, wird ein Wort gebraucht, das verschieden übersetzt wird. Das Hebräische ist eine sehr reiche Sprache, was Inhalt betrifft. Karg an Wortschatz, hat nicht einen großen Wortschatz. Aber die verschiedenen Wörter haben oft mehr Bedeutungen, wie zum Beispiel Gnade oder andere Wörter. Und dieses Wort ist mir der Faden weg. Ja, dieses Wort wird manchmal mit Elend übersetzt. Aber es gibt viele elende Menschen, die nicht gebeugt sind. Und mir scheint, dass dieses Wort gebeugt oder der Gebeugte eine bessere Übersetzung ist. Die habe ich irgendwo gefunden und habe ich für ideal gefunden. Wir haben sie dann benutzt in der Psalmenübersetzung. Ein Gebeugter ist jemand, der mehr von sich hielt, als zu halten sich gebührte, wie Paulus das einmal in Römer 12 ausdrückt. Und Gott braucht, wir brauchen Gottes Hand manchmal, um, wie einer meiner Lehrer sagte, uns nach Hause zu bringen. Wir können an einen Rahmen denken. Wir haben ja Bilder, die umrahmt sind. Und um jetzt in dem Volk, mit dem Volksmund etwas es auszudrücken, wir fallen manchmal oder besser, wir wachsen manchmal aus dem Rahmen. Ja. Wir benehmen uns außerhalb des Rahmens, was sich gehört, aber wir wachsen auch über den Rahmen hinaus. Das heißt, der Rahmen ist die Form oder das Maß an das, was ich bin, von Gott, in Gottes Augen. Er hat mir Gewisses anvertraut, das zu meinem Sein gehört, zu meiner Begabung. Und das ist mein Maß. Paulus spricht von diesem Maß in Römer 12. Und es ist ihm ein Anliegen, dass keiner in Rom über dieses Maß hinaus etwas von sich hält. Es würde sich nicht gebühren, das wäre die Unwahrheit, mehr von sich zu halten. Jeder soll um sein Maß wissen. Und Gott muss manchmal, wenn wir über den Rahmen hinaus gewachsen sind, etwas aufgeblasen, ja, dann nimmt er seine Hand und drückt etwas. Manchmal fester, manchmal nur sanft, je nachdem, was es braucht. Petrus spricht davon in 1. Petrus 5. Gott demütigt uns unter seiner Hand und drückt uns, bis wir wieder im Rahmen sind. Ja? Bringt uns nach Hause, sagte mein Lehrer, dort, wo wir hingehören. Ja? Wir sind gebeugt und wieder normal. Das ist Gesundheit. Paulus spricht von Gesundheit, wenn wir dem Herrn dienen wollen. Wir sollten nicht übermütig oder hochmütig sein. Wir sind also gebeugte Menschen. Und das braucht es, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Paulus ist ein Gebeugter und er bittet jetzt die Christen, dass sie getröstet sein möchten. Er ist der Getröstete durch die Gnade Gottes. Er hat sich beugen lassen. Er hat sich gering machen lassen. Er leidet, er ist bereit gewesen zu leiden als Gefangener. Er sitzt dort in Rom, gehemmt in seiner Freiheit. Aber er merkt, er bekommt jetzt Zeit zum Beten und er betet für alle seine Kinder im Glauben. Und er weiß, dass sie entmutigt sein könnten über seine Leiden. Der arme Paulus, der sitzt da jetzt in Rom und kann nicht das Evangelium verkünden. Wie schade um die Botschaft des Evangeliums. Sie könnte jetzt hinausgetragen werden, da sitzt der Apostel Paulus und muss da in seinen Ketten da die Zeit verbringen. So schlimm ist es nicht, sagt Paulus. Ihr braucht keineswegs mutlos zu werden. Die Botschaft ist nicht abhängig von mir. Den Philippern schreibt er, dass manch ein Christ mutig geworden war, als er hörte, dass Paulus im Gefängnis war. Dann sagte er sich, jetzt bin ich dran, jetzt muss ich den Mund aufmachen. Und viele, sagt er, manche Brüder haben den Mut gefasst, Jesus zu verkünden, so wie Paulus das tat. Christus war ihre Botschaft, Christus zu verkünden. Einige, sagt er, die tun aus einem, natürlich aus einem anderen Beweggrund. Das ist schade. Aber ich freue mich wenigstens, wenn man über Jesus spricht, aus welchem Beweggrund auch. Gott kann das auch dort gebrauchen. Er macht seinen Lesern hier Mut. Warum? Weil jeder von uns, er und auch sie, den freien Zugang haben zum Herrn. Niemand hat eine Entschuldigung, mutlos zu sein. Ich befand mich einmal während meines Studiums in einer Tür, unmittelbar vor einem meiner Lehrer, Dr. Unruh. Der sah mich, wir standen dann gegenüber oder gingen aneinander vorbei und er sah in meinem Gesicht, dass etwas nicht in Ordnung war. Und er fragte, warum bist du so traurig? Es ist kein Grund, traurig zu sein, nur Sünde. Und ging wieder weiter. Ein kurzes, seelsorgerliches Wort. Das stimmt. Nun haben wir durch unsere Leiden manchmal Grund, traurig zu sein und die Schrift weiß von unserem Weinen und unserem Trauern, aber mutlos dürfen wir nicht sein. Wir dürfen nicht den Mut verlieren, unserem Herrn zu vertrauen. Ohne Mut brauchen wir nicht zu sein, auch in allem unserem Leiden. Und es ist seine Bitte an Sie, weil jeder von uns diesen Zugang hat zum Herrn, der so reich ist, so freigebig. Er gibt Gnade um Gnade um Gnade. Und ich bitte euch, sagt er, werdet nicht mutlos meinetwegen. Im Gegenteil, freut euch, weil die Tatsache, dass ich ein Gefangener bin und hier leide, das ist für euch Herrlichkeit. Wieso? Herrlichkeit? Gefangenschaft? Das ist der Preis, den Paulus bereit ist zu zahlen für den unbezahlbaren Samen, von dem wir hörten. Das Wort Gottes hat unendlich großen Wert. Und Paulus war bereit, dieses Wort zu verkünden, sei es, was es koste. Und dass diese Epheser und alle in der Umgebung dieses Evangelium angenommen hatten, dafür war er bereit, alles herzugeben. So hoch schätzte er das Evangelium. Und dass sie jetzt im Glauben standen, das war seinem Einsatz zu verdanken. Das ist eure Herrlichkeit, wenn ich jetzt bereit bin, für dieses wertvolle Evangelium zu leiden. Herrlichkeit. Was ist das? Es ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall spricht es von etwas, das größer ist, als man zunächst einmal annimmt. Wir haben einen herrlichen Tag verlebt, sagen die jungen Leute, die einen Ausflug machten. Was heißt das? Einen Tag, der außergewöhnlich schön war, mehr als andere Tage. Dafür waren sie auch ausgeflogen. Sie haben tatsächlich erlebt, was sie erleben wollten, einen herrlichen Tag. Oder jemand machte ein Erlebnis, das war herrlich. Wir durften dort singen und wir waren froh miteinander. Das war mehr als sonst. Und jetzt kommt Gott und bietet uns seine Herrlichkeit an. In diesem oder dem Stück, seine Wahrheit ist herrlich, er ist herrlich, seine Botschaft ist herrlich, die Gemeinschaft ist herrlich. Das ist etwas Großes. Wir können noch ein Wort gebrauchen, um Herrlichkeit uns vorzustellen. Das ist das Wort Licht. In der Bibel ist das, was herrlich ist, oft sehr hell. Es glänzt, es ist leuchtend. Weiß in seiner Herrlichkeit. Jesus wird verwandelt und ist herrlich anzusehen. So wird es einmal im Himmel sein. Alles glänzt, alles ist außergewöhnlich schön und das für alle Ewigkeit. Die Epheser dürfen jetzt im Evangelium stehen und das ist herrlich. Und dass Paulus bereit gewesen ist, alles dafür herzugeben, das stellt den Wert des Evangeliums heraus und das Privileg, ihren Vorteil, dass sie in diesem Evangelium stehen dürfen. Also das Evangelium ist herausgestellt worden in seinem Licht. Es glänzt durch die Leiden von Paulus. wie in einem Rembrandt-Bild. Der Hintergrund ist dunkel, damit der Vordergrund besser zu erkennen ist. Und der leuchtet dann, wie zum Beispiel im Gemälde Die Nachtwache. Sehr schön. Im Vordergrund das Evangelium, in dem die Epheser stehen. Im Hintergrund das Leiden des Apostels. Aber dieses Leiden stellt die Herrlichkeit des Evangeliums heraus. Das ist dies im Kontrast. Ja. Gottes Wort ist herrlich. Und wir sollten es noch viel schneller und mehr in den Mund nehmen, im Zeugnis und auch im Gebet, wenn wir zum Herrn kommen. Betende Gemeinde ist eine herrliche Gemeinde. Wir sind zum Ende gekommen dieses ersten Abschnittes in Epheser Kapitel 3. Der ging von Vers 1 bis zu Vers 13. In diesen Versen sagt der Apostel, warum er betet und wieso er es wisst, in ganz besonderer Weise, dass er für sie betet. Und er stellt seinen Dienst heraus, den der Herr ihm gegeben hat, wodurch die Epheser zum Glauben gekommen waren. Und er betet jetzt für seine Kinder im Glauben. In den nächsten Versen wird er uns mitteilen, wie er betet, nicht nur warum und als welcher, sondern wie er das macht, in den Versen 14 und 15 und dann im Rest des Kapitels 16 bis 21 erzählt er uns, was er betet. Und das ist dann von besonderem Interesse ebenfalls. Aber darüber wollen wir heute Abend oder heute Nachmittag mehr hören. Jetzt können wir wieder einen Schnitt hier machen und wir wollen wieder antworten mit Gebet, mit diesem großen Vorrecht, das wir haben. Wir wollen diesen Zutritt wahrnehmen mit viel Freimütigkeit. Ich mache Mut dazu, wie Paulus das getan hat, und wir stehen auf.